Mit der Pressefreiheit sieht es in der Bundesrepublik nicht gerade rosig aus, um es mal höflich zu sagen. Wer es wagt, der Regierung ein bisschen zu kritisch auf die Füße zu treten, sollte sich besser einen schicken Bademantel zulegen. Schließlich stehen neuerdings morgens zwischen 5 und 6 die freundlichen Herren von der Spezialeinheit vor der Tür, um das Wohnzimmer mal gründlich auf den Kopf zu stellen. Ziel? Weniger die armen Besuchten in Panik zu versetzen, sondern vielmehr die neugierigen Nachbarn, die später tuscheln. Halt bloß die Klappe, du aufmüpfiger Bürger, mit oder ohne Presseausweis. In solchen Momenten heißt das Motto Unerschrockenheit, Baby. Ein Staat, der seinen Bürgern derart misstraut, schlittert ruckzuck in den Totalitarismus. Und genau davor sollte eine freie Presse eigentlich schützen, oder? Wir von Apolut nehmen diese Mission ernst und geben regierungskritischen Stimmen jetzt erst recht eine Bühne. Dass uns dafür schon mehrfach das Konto gekündigt wurde, na, das ist doch fast ein Ritterschlag. Es zeigt, unsere Arbeit sticht ganz oben. Und die Mächtigen würden uns am liebsten mit einer Extraportion Bürokratie in die Knie zwingen. An dieser Stelle ein dickes, leicht spöttisches Dankeschön an alle, die unser Programm als zwangsverpflichtete Kontrolleure verfolgen müssen. Und natürlich an jene, die das freiwillig tun und uns obendrein mit ein paar Kröten unter die Arme greifen. Ohne euch könnten wir nicht tun, was wir tun, kritische Stimmen zu Wort kommen lassen und den Debattenraum so breit halten, dass es der zweiten Garde des politischen Personals ordentlich auf die Nerven geht. Das nervt die bestimmt, aber wir nehmen es nicht persönlich, gehört zum Jobprofil des Journalisten, oder? Wer diese Art von Presse liebt, die nicht kuscht, unterstützt uns am nachhaltigsten mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Spende. Seit ein paar Wochen über eine schicke neue Kontonummer. Und noch ein freches Danke an alle, die schon so fix darauf angesprungen sind. Ihr seid die wahren Rebellen. By the way, der Enkel und sein Opa träumen von Frieden in Europa, während andere lieber Kriegsspielchen üben. Wir von Apolut pfeifen auf jede Form von Kriegstüchtigkeit. Deutschland soll friedensfähig bleiben, basta. Eines ist klar. Das wird ein Marathon, aber mit euch im Rücken rocken wir das. Und nicht vergessen, ein freches Lächeln in diesen Zeiten zeigt den Machthabern die Zähne und macht nebenbei Laune. Immer mehr Menschen fordern mehr Demokratie und die werden wir erstreiten. Eine freie Presse ist dann nicht nur Beiwerk, sondern der Star der Show. Danke für eure Treue.
Apolut. Wenn Sie sich an der politischen Debatte beteiligen, muss Ihnen nicht unbedingt ein Sturm der Entrüstung entgegenschlagen. Das erzählt uns die YouTuberin Nicole Blair. Sie war aktiv in der Flüchtlingsarbeit und hat aufgrund ihrer Tätigkeit dort ihre politische Meinung geändert. Und jetzt hätte man erwartet, dass ihr da ein Sturm der Entrüstung entgegenschlägt. Und das genau ist nicht passiert. In einem sehr herzerwärmenden Interview erzählt sie uns von ihren Erfahrungen.
Gespräch.
Jetzt bei Apolut im Gespräch begrüße ich ganz herzlich die Nicole Blair. Liebe Nicole, hallo.
Hallo, hallo Marc.
Schön, dass es zustande gekommen ist, das Interview. Ja, du bist mir aufgefallen, weil du öffentlich gemacht hast, dass du in der Flüchtlingsarbeit gearbeitet hast. Also du hast da ganz viel Eigeninitiative gehabt und dann plötzlich gab es bei dir einen Umschwung deiner Beobachtung, deiner Meinung zu dieser Arbeit und zu dem gesamten Umfeld, was damit zu tun hat. Vielleicht fangen wir aber erstmal bei deiner Person an. Also wer bist du? Was ist so dein Lebenslauf? Was sind deine Lebenserfahrungen?
Okay, also ich bin 35 Jahre alt. Ich komme aus Süddeutschland, aus einem kleinen Dorf, 10.000 Einwohner. Also da gab es auch Migranten in unserem Dorf, aber die waren alle super integriert. Und dadurch hatte ich immer ein sehr, sehr gutes Bild einfach von Ausländern und dachte, die Leute, die was gegen Ausländer haben, die kennen keine Ausländer. Und wir hatten halt in der Klasse ein, zwei türkische Leute und die waren halt einfach, die haben ihr Abi gemacht, sprachen perfekt Deutsch und so weiter. Das war gar kein Problem. Und ich bin dann 2009 fürs Studium nach Berlin gezogen. Ich habe einen deutsch-französischen Studiengang gemacht in internationalem Management. Also bin auch sehr weltoffen so aufgewachsen und wollte das eigentlich noch weiterführen und halt auch Französisch dann fließend lernen. Und habe dann auch die Hälfte vom Studium im Ausland verbracht. Auch 2 Monate in Afrika bei einem Praktikum und habe sehr viel gesehen in der Zeit. Was mich natürlich schon auch zum Nachdenken gebracht hat, also gerade die Zeit auch in Afrika, habe ich sehr stark hinterfragt, was die westliche Welt da eigentlich macht, also in Sachen Entwicklungshilfe, ob das wirklich was bringt und wie man den Leuten eigentlich wirklich helfen kann. Aber nach wie vor war ich immer pro Flüchtlinge und klar, es gab auch in Frankreich, in Paris habe ich da gelebt, viele Probleme, das hat man auch gesehen. Also so Parallelgesellschaft in gewisser Weise, was da in den Vorstädten abgeht. Aber trotzdem war ich immer ganz klar pro Ausländer, pro Flüchtlinge und auch natürlich, wenn ich mich in die Leute hineinversetzt habe, konnte ich das immer nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt aus dem Kriegsgebiet kommt, dass man dann woanders hin will, das ist ja ganz klar. Aber auch, dass man ein besseres Leben für sich selber sich wünscht, wenn man aus einem wirtschaftlich schwachen Land kommt. Also das war so mein Hintergrund.
Jetzt hake ich gleich mal ein, also diese Entwicklungshilfe in Afrika, was ist dir denn da negativ aufgestoßen, wenn du sagst, da bin ich kritisch geworden?
Also ich war damals in Kamerun und habe in der Botschaft ein Praktikum gemacht und habe da eben schon auch solche Treffen mitbekommen zwischen der Botschaft und Entwicklungshelfern und da wurde dann auch diskutiert, okay, wo ist das Geld gelandet? Da ging es zum Beispiel um AIDS-Medikamente. Deutschland hatte da eine große Summe überwiesen, aber nach 1-2 Jahren war das Geld weg, was eigentlich für mehrere Jahre gedacht war und man wusste dann nicht, wo ist das Geld verschwunden. Oder gewisse Projekte wurden dann diskutiert, ob die überhaupt noch Sinn machen und da habe ich dann gemerkt, die Entwicklungshelfer haben halt sehr stark argumentiert, ja, das ist ganz wichtig, aber ist ja natürlich auch klar, weil sie hätten ihren Arbeitsplatz dann verloren, wenn man die Projekte eingestellt hätte und die Argumente lagen eigentlich auf dem Tisch, dass seit Jahren sich da nicht wirklich was verbessert hat. Liegt natürlich daran, dass Kamerun ein sehr korruptes Land ist und dass man da nicht unbedingt weiß, wo das Geld hinfließt und was da wirklich im Hintergrund abläuft. Und ich habe dann die eine Diplomatin, die eben für die Entwicklungshilfe zuständig war, habe ich eben gefragt, wie sie darüber denkt. Und die sagte dann zu mir, du Nicole, da stecken ganz andere Sachen dahinter. Es geht auch darum, dass Deutschland eben eine wichtige Position einnehmen will in der Welt. Und es geht darum, Länderchefs auch von korrupten Ländern quasi pro Deutschland einzustimmen, sodass man dann quasi in der UN im Sicherheitsrat eine andere Position einnimmt. Da will man sich nicht verscherzen. Und deswegen ist es am Ende gar nicht so wichtig, was am Ende dabei rauskommt, sondern dass man eben den guten Willen weiterhin zeigt, sodass man dann diplomatisch auf einem guten Weg bleibt. Und das hat mich einfach unglaublich desillusioniert. Und ich habe auch gemerkt, dass dort eigentlich niemand gehungert hat. Ich meine, es wird ja immer dieses Bild gezeigt, dass da es gibt natürlich auch humanitäre Krisen, das ist ganz klar, aber die meisten Länder in Afrika haben ein größeres Problem mit eben ihrer Wirtschaft, dass die jungen Leute zwar ausgebildet sind, aber es gibt keine Firmen, die sie einstellen, außer sie kennen irgendjemanden. Also Hunger ist nicht das größte Problem. Und das wird aber so dargestellt, ja, wir müssen denen helfen und so weiter. Da habe ich mich gefragt, ist das wirklich Hilfe? Also ist das so eine Mitleidsnummer? Also quasi wirtschaftliche Zusammenarbeit und Unternehmensgründungen und Arbeitsplätze schaffen, das würde helfen, aber nicht unbedingt die Leute alle nach Deutschland zu bringen oder ich habe es ja auch miterlebt, dass dann Leute, die ich dort kennengelernt habe, junge Leute, dann nach Deutschland gekommen sind für ein Au-pair oder sich auf ein Studium beworben haben und dann auch nicht glücklich waren, wie sie hier dann behandelt wurden als Au-pair oder also sie hatten dann auch eine andere Vorstellung von Deutschland, wenn ich dann so noch später Kontakt mit denen hatte. Das hat schon mein ganzes Bild so auf den Kopf gestellt damals.
Also das heißt, ich fasse also die Episode in Kamerun so zusammen, das heißt, es sind Gelder geflossen, die Länderchefs sind jetzt nicht positiv auf Deutschland eingestellt, weil da ganz viele AIDS-Medikamente verteilt werden konnten, sondern weil sie die Gelder umleiten konnten vielleicht, um sich selber das Leben da schön zu machen und ihren Verwandten dann irgendwie das Geld dann zuzuschanzen und das also quasi, hab ich das richtig verstanden, also das sind dann Bestechungsgelder, die dann quasi da laufen, damit Deutschland einen besseren Stand im Rahmen der UN hat oder was in der Richtung, ja? Oder?
So hat sich diese Diplomatin damals mir gegenüber geäußert. Und die Frage war natürlich schon, wo ist das ganze Geld geblieben? Ich habe dafür keine Beweise. Das war halt ihre Theorie dahinter, wie sie sich das erklären konnte, warum man solche Programme weiterlaufen lässt, auch wenn es offensichtlich scheitert.
Ja, also ich meine, jeder normal denkende Mensch würde sagen, also wenn wir hier nicht mit Nachdruck auftreten, dann müssen die anderen den sämtlichen Respekt vor uns verlieren, wenn wir, also wenn das so offensichtlich ist, dass die Gelder da umgeleitet werden, dass man sagt, pass mal auf, Jungs, so läuft das nicht. Also ihr habt das Vertrauen missbraucht, ihr kriegt jetzt erstmal keine Hilfe mehr oder wie auch immer, oder wir helfen anderen Leuten, die vertrauenswürdiger sind. Wird das nicht kommuniziert oder ist das gar kein Thema gewesen?
Also ich denke, Kamerun ist so ein Land, das läuft komplett unterm Radar. Das kommt in den deutschen Medien überhaupt nicht auf. Und dort wurde das auch nicht so klar kommuniziert. Also das gab halt dann dieses Treffen und man hat es dann so stehen gelassen, dass man dann irgendwann später über das Projekt noch weiter diskutieren muss. Oder also es waren ja auch, ich war ja damals Praktikantin dort, ich war nicht in alles eingebunden, ich hatte da nicht, ich durfte da eben einmal dabei sein und hatte ja dann im Anschluss ein paar Fragen und das hat dann diese Diplomatin mir so beantwortet. Mhm. Aber ihr sind da auch die Hände gebunden, also die Diplomaten dort, die sind ja nicht frei in ihren Entscheidungen, die werden ja vom Auswärtigen Amt eben wird ihnen gesagt, was die Richtung ist und das hängt dann immer auch davon ab, wer gerade in der Regierung ist.
Damals, aber da war jetzt nicht Annalena Baerbock gerade die Vorsitzende? Oder
nein,
die Vorsitzende.
Damals war, glaube ich, die FDP da und das war damals dann eher der Anlass für mehr Kritik, weil die FDP da eben kritischer rangegangen ist und genau, das war auch der Anlass für dieses Treffen, dass da schon gewisse Überprüfungen dann mal stattfinden sollten, die jahrelang nicht stattgefunden hatten.
Ja, okay. Gut, also Missstände in der deutschen Politik, das ist ja ein Dauerthema, aber wir kommen zu deinem Thema. Das heißt also, du hast jetzt da schon Einblicke im Ausland gewonnen, einfach durch deine berufliche Tätigkeit, durch dein Volontariat dann beim Auswärtigen Amt, also in der Botschaft. Jetzt ist die Frage, jetzt bist du ja irgendwann dazu gekommen, dass du also hier im Land dann auch dich aktiv beteiligt hast an der Flüchtlingshilfe. Wie hat denn das ausgesehen?
Also man hat es ja schon mitbekommen, dass Krieg in Syrien ist. Klar, das war ja überall in den Medien. Und ich war dann damals im Sommer 2015 für ein paar Tage in Ungarn, in Budapest. Und bin dort auch an dem Hauptbahnhof vorbeigekommen, wo damals die Flüchtlinge dort kampiert haben. Die konnten ja dann ein paar Tage nicht weiter. Und das war auch noch bevor Hilfe kam. Also ich weiß, dass später auch eben quasi Hilfsdienste dann kamen und Wasser angeboten haben und so weiter. Aber als ich dort vorbeikam, gab es eben nichts. Und ich habe dort hauptsächlich eben junge Männer, aber auch Familien gesehen, die dort auf der Straße, also auf dem Boden gewartet haben, darauf, dass sie endlich weiter können. Und das hat mich total berührt, weil ich dachte, ja, die müssen jetzt heute Nacht hier auf der Straße schlafen und haben keine Sicherheit, ob sie überhaupt weiterfahren dürfen und niemand hilft ihnen hier. Und ich habe das halt alles vor dem Hintergrund gesehen, das sind alles Kriegsflüchtlinge. Also ich habe, das war einfach so mein Bild von den Medien, es ist Krieg in Syrien, also sind das jetzt hier alles Syrer. Und habe das auch nicht hinterfragt damals. Und das hat mich dann so ergriffen, dass ich dann, als ich wieder in Deutschland war, dann mich da in die Flüchtlingshilfe gestürzt habe. Also ich bin dann einfach zum nächsten Flüchtlingsheim gelaufen und habe da geguckt, was da an der Pinnwand hängt, wie man sich da beteiligen kann und habe an der Rezeption gefragt, was kann ich tun, gibt's irgendwas? Und dann war da eine Frau, die dann gesagt hat, ja, hier gibt's eine Kinderbetreuung, dass eben die Familie ein bisschen Unterstützung bekommen, dass sie mal rauskommen aus ihrem, die haben ja da dann teilweise als Familie zu fünft in einem Zimmer gewohnt. Und deswegen hatte ich zuallererst mal sehr viel Kontakt mit Familien, eben weil ich in der Kinderbetreuung da tätig war. Also einmal die Woche für ein paar Stunden haben wir dann aus den umliegenden Heimen die Kinder abgeholt, mit den Müttern teilweise, aber teilweise, wenn die Kinder älter waren, haben wir dann auch nur die Kinder abgeholt und dann haben wir in einem Gemeinschaftsraum dann gebastelt, Kürbisse geschnitzt, mal was gekocht, sind auf irgendwelche Begegnungsfeste zusammengegangen. Da gab es ja auch sehr viele solche Feste mit Hüpfburgen und so weiter. Es war ja diese ganze Flüchtlinge-Willkommenskultur damals. Und ich habe mich damals dann so gefühlt, ich bin auf der guten Seite, ich bin auf der richtigen Seite, ich mache das Richtige und feiere hier mit den Flüchtlingen das Willkommen sozusagen.
Also jetzt kann ich mir schwerlich vorstellen, dass du mit dem Umfeld dann irgendwie kritisch geworden bist, weil Arbeit mit Kindern ist ja immer sehr erbaulich und das ist doch eigentlich, da geht einem ja immer das Herz auf, wenn man dann die leuchtenden Augen sieht. Und ich habe das ja auch aus meiner täglichen Arbeit, jetzt natürlich nicht mit Flüchtlingen, aber in der Schule. Das heißt also, da vermute ich mal nicht, dass du da kritische Momente hattest. Aber wo waren denn jetzt diese kritischen Momente, die dann dazu kamen?
Also ich bin ja dann immer mehr reingekommen. Das hat halt angefangen mit der Kinderbetreuung. Aber ich bin dann auch öfter auf solche Begegnungstreffen gegangen, wo dann eben auch großteils junge Männer waren und bin dann mit denen auch ins Gespräch gekommen. Mit einigen war es ein sehr, sehr angenehmer Kontakt. Und den habe ich dann auch so bei so Hilfsdienste, also Formulare mal ausfüllen oder helfen, sich auf eine WG zu bewerben. Aber dann habe ich auch mich mit Leuten unterhalten, die meiner Meinung nach nicht ehrlich waren. Also es war für mich relativ offensichtlich. Also Flüchtlinge, die dann eben gesagt haben, sie kommen aus Syrien, aber sie haben ihren Pass verloren. Oder das waren dann wirklich auch mehr Leute. Also ich denke, okay, das kann vielleicht mal passieren, dass man den Pass verliert. Aber wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, was würde ich tun als Flüchtling? Ich würde erstmal alle meine, wenn jetzt hier Krieg ausbrechen würde, ich würde erstmal komplett alles abfotografieren. Meinen Pass abfotografieren, meine wichtigen Dokumente, meinen Abschluss. Also alles, wo ich denke, das brauche ich vielleicht später noch. Alles abfotografieren und mir selber per Mail schreiben. Das ist so der gesunde Menschenverstand, dass ich das irgendwo in eine Cloud hochlade. Ja? Und die Länder sind jetzt auch nicht so rückständig. Die haben alle Handys. Also normalerweise würde man denken, das macht man, gerade wenn man jetzt vielleicht eine gefährliche Flucht vor sich hat, wo man nicht weiß, ob die Dokumente vielleicht verloren gehen. Es waren einfach zu viele Leute, die mir sagten, sie hätten ihren Pass verloren. Es war überproportional und für mich nicht mehr nachvollziehbar. Und dann auch Flüchtlinge, die halt vorgaben, minderjährig zu sein, die aber schon Vollbart hatten, wirklich Muskeln, groß gewachsen. Also das waren Männer, das waren einfach junge Männer, das waren keine Minderjährigen.
Das hat, also 20- bis 30-Jährige geben sich als 10- bis 18-Jährige aus, was eine Richtung oder wie?
Ja, so Anfang, ich würde sagen, vielleicht Leute, die 20, 21, 22 waren, die waren dann aber 16.
Mhm.
Gemäß ihrer
Eigenen. Es gab ja auch einen sehr prominenten Fall, der über den Kika-Kanal veröffentlicht wurde, wo die sich ja auch dann lächerlich gemacht haben mit einem jungen Herrn aus Syrien, war das auch, der vorgeblich irgendwas mit 16, 17 war, aber in Wirklichkeit 34, ja. Und der hatte halt auch also einen sehr ausgeprägten vollen Bart. Und dann fragt man sich, nein, Entschuldigung, auch egal in welchem Kulturkreis, das kann man als Mann nicht mit 16 Jahren haben. Das ist unmöglich, ja.
Ja, also ich habe mich halt schon dann von den Leuten ferngehalten, die mir irgendwie dubios vorkamen und habe mich dann sehr konzentriert auf wenige, die mir angenehm waren und hatte mit denen auch keine schlechten Erfahrungen. Also ich hatte die bei mir zu Hause eingeladen, ich war bei denen eingeladen. Meine Schwester und mein Schwager haben sich damals dann auch beteiligt und wir waren dann da als Gruppe bei denen und die waren bei uns. Und die haben auch wirklich ehrlich erzählt, das waren drei Flüchtlinge, die wirklich auch vom Islamischen Staat geflohen sind. Die waren zwar selber Muslime, aber waren ja vom Islamischen Staat trotzdem nicht wirklich als vollwertige Muslime anerkannt, da sie eben nicht so gelebt haben, wie man in den radikalen muslimischen Kreisen zu leben hat. Und die sind dann geflüchtet. Aber was mir trotzdem nicht klar, und ich habe mir das dann so erklärt, okay, die wollten halt nicht als Männer damit reingezogen werden, als Dschihad-Kämpfer. Aber was mir trotzdem nicht klar war, warum sind die Frauen und die Kinder nicht mitgekommen? Das habe ich nicht verstanden, weil ich mir dachte, ja, die müssen doch jetzt hier auch sich zu Hause verschanzen. Und die leben ja dann auch unter dieser Terrorherrschaft vom Islamischen Staat. Warum sind die denn nicht gekommen? Und also selbst bei denen, wo ich dachte, ich glaube denen die Geschichte, selbst da sind so offene Fragen geblieben.
Also ich hätte zum Beispiel auch eine offene Frage. Also du bist jetzt ja in Budapest, ja, und siehst halt, dass da Leute durchfahren und die wollen weiter, aber das, du bist doch dann schon in einem europäischen Land. Und das sieht es ja auch jetzt nicht so aus, als ob das ein total verarmtes Land wäre in Europa, gehört zur EU. Und warum melden die sich dann da nicht für Asyl an? Also vor allen Dingen, wenn ich jetzt aus einem konkreten Flüchtlingsgebiet flüchten muss und ich bin zu Fuß unterwegs im Zweifelsfall, dann habe ich ja nicht die Möglichkeit, dass ich jetzt irgendwie total weit in die Ferne gehe, sondern normalerweise würde ich erwarten, dass ich dann in der nächsten Nähe irgendwie Schutz suche. Das machen ja auch viele. Wie sieht es dann mit dieser Frage aus? Also warum gerade nach Europa?
Ja, also ich habe damals mir das so erklärt, dass die Ungarn einfach flüchtlingsfeindlich sind und der böse Orban sie eigentlich überhaupt nicht annimmt und deswegen müssen sie weiterfahren. Also so habe ich war damals wirklich komplett, sage ich jetzt mal, gebrainwashed von den Medien. Ich habe, der Orban war ein ganz böser für mich und deswegen war das auch für mich klar, dass die weiter müssen. Die müssen weiter in ein Land, wo sie aufgenommen werden, herzlich aufgenommen werden. Aber es macht natürlich keinen Sinn, dass man um die halbe Welt reist, wenn man eigentlich nur vor dem Krieg flüchtet. Das macht keinen Sinn. Der einzige Grund sind wirtschaftliche Gründe. Dass man in Deutschland eben am angenehmsten leben kann, die meisten Sozialleistungen beziehen kann, am herzlichsten empfangen wird eben.
Also das ist ja aber auch ein Argument, also dass wir sozusagen jetzt eine Schuld auf uns geladen haben, indem wir Waffen in Konfliktgebiete liefern. Am berühmtesten sind ja da die Grünen zuletzt aufgefallen, dadurch, dass sie erst gesagt haben, wir liefern keine Waffen in Konfliktgebiete und nachdem dann der Konflikt in der Ukraine so richtig losgebrochen ist, dann als allererstes die Grünen schrien, dass man jetzt ja Waffen liefern müsste. Das fand ich jetzt ja auch sehr interessant. Ja. Also ich nehme an, dass du auch aus dem Spektrum bist, die vielleicht also auch die Grüne Partei sonst vielleicht mal auf dem Wahlzettel angekreuzt haben. Wie hast du denn das wahrgenommen? Also
ich habe tatsächlich die Grünen nie gewählt, weil ich einfach wirtschaftlich immer Mitte-Rechts war. Also es war für mich, CDU oder FDP waren für mich die Parteien, weil ich einfach diese ganze Philosophie der Umverteilung, die kann ich nicht mitgehen. Auch wenn ich selber nicht reich bin, finde ich es nicht richtig, dass man Leuten, die Leistungsträger sind, dass die dann quasi dafür, also jemand, der Arbeitsplätze schafft, der wird dann quasi dafür gerügt, dass er auch mal jemanden kündigt. Also da kann ich einfach nicht mitgehen. Also ich bin niemand, der Leute, die Unternehmer sind, hasst, weil sie reich sind. Nein, die haben schon einen großen Beitrag zur Gesellschaft getan. Und ich habe ja selber auch internationales Management studiert. Also ich bin auf der Wirtschaftsseite und wenn ich selber mal erfolgreich sein werde als Unternehmerin, dann möchte ich auch nicht so behandelt werden, auch wenn ich selber jetzt nicht in dieser Lage bin. Also ich war schon immer kritisch auch gegenüber der grünen Politik und diese Waffenlieferungen, das geht gar nicht. Also wenn, dann muss man konsequent sein, denke ich. Entweder man hält sich aus den Konflikten raus oder man mischt sich ein, aber muss dann eben auch die Konsequenzen dafür tragen. Und deswegen, so wie die deutsche Politik agiert hat, sah ich dann schon auch die Verantwortung, dass man die Menschen aufnehmen muss. Also es geht jetzt nicht nur um die Schuldkultur, die die Deutschen auf sich geladen haben in der Nazizeit, sondern auch die Schuld, die die Deutschen kontinuierlich auf sich laden in ihrer ganzen Außenpolitik.
Und jetzt bist du umgeschwenkt in deiner Meinung. Das heißt, also du hast gesagt, okay, also irgendwas stimmt hier nicht. Und du hast dann sehr kritische Sachen veröffentlicht. Also ich nehme auch an, also da waren ja viele Sachen auch dabei, wo du sagtest, also es handelt sich hiermit nicht nur um Familien. Das wäre meine erste Frage. Also wie viele Familien waren denn bei den Flüchtlingen beispielsweise aus Syrien dabei? Und wie viele junge Männer waren denn dabei, die einzeln unterwegs waren?
Also ich würde wirklich, obwohl ich ja mit vielen Familien Kontakt hatte, hatte ich am Ende trotzdem, würde ich sagen, war das vielleicht ein Verhältnis von 80-20%. Also 80% waren die einzelnen Männer. Also geflüchtete Frauen habe ich tatsächlich nur eine einzige kennengelernt.
Die einzeln unterwegs war?
Die war allein unterwegs.
Ja.
Die ist vor Zwangsverheiratung in Afghanistan geflüchtet.
Okay.
Ja, aber das ist auch wieder eine Frage, wo ich mir denke, wir können nicht alle Frauen aus Afghanistan aufnehmen, die zwangsverheiratet werden, weil dann müssten wir ja gesamt Afghanistan hier aufnehmen.
Warum geht die Frau zum Beispiel nicht nach Russland? Wäre doch, glaube ich, jetzt also geologisch ein bisschen näher dran.
Ja, also es gab auch Flüchtlinge, die auch erzählt haben, sie waren erst woanders und sind dann weiter. Also das, weil es eben dann doch in Deutschland attraktiver war. Mhm. Also das, die haben das auch ganz offen gesagt. Dass sie auch, und dann gab es auch Leute, die jetzt gar nicht aus dem Kriegsgebiet kamen, die halt einfach gesagt haben, ja, wir schwimmen jetzt halt mit in der Flüchtlingswelle, weil die Grenzen sind offen und jetzt haben wir die Chance rüberzukommen. Also ich wurde eigentlich, bis auf das, dass die Leute gesagt haben, sie seien minderjährig, haben die anderen das ganz ehrlich gesagt einfach.
Wir sind hier wegen des Geldes. Oder.
Ja, also wir wollen uns hier halt einfach jetzt was aufbauen. Wirtschaftlich okay. Geht es uns halt einfach hier besser und wir wollen jetzt hier Fuß fassen. Das ist jetzt unsere Chance, hier Fuß zu fassen.
Das wäre jetzt die nächste Frage. Also wie viele Leute sind dabei, wo du sagst, die packen an, die wollen einfach nur hier mit bessere Startvoraussetzungen haben, aber sind willig zu arbeiten. Wie viele Leute sind dabei, die dann sagen, wir ruhen uns auf der sozialen Hängematte aus?
Also die, mit denen ich näheren Kontakt hatte, die haben alle sich schon Mühe gegeben, Deutsch zu lernen. Also, aber wie gesagt, ich habe ja selber auch eine Auswahl getroffen. Ich habe ja nicht ich habe mich ja zu denen hingezogen gefühlt, die halt so die Bilderbuchflüchtlinge waren. Und die anderen habe ich ja dann auch so ein bisschen da gelassen, wo sie halt waren. So. Und ich habe auch gesehen, die bemühen sich um Arbeit, aber die arbeiten schwarz. Also das sind schon fleißige Leute, die haben mir auch erzählt, was sie in ihren Heimatländern gemacht haben. Die hatten, also das ist ja auch eine ganz andere Wirtschaft da in Syrien. Die hatten also, einer hatte einen kleinen Laden mit Handyartikeln, Elektronik. Also jeder hatte da so sein kleines Geschäft und das sind ja eigentlich Leute, die gar nicht so Arbeitnehmer sind. Also das ist ja, in Deutschland sind ja die meisten Leute Arbeitnehmer und in den Ländern, da macht jeder sein kleines Geschäft und arbeitet den halben Tag und trinkt dann auch Kaffee am Nachmittag. Also es ist eine ganz andere Kultur. Und da haben dann einige schon Arbeit gehabt, aber halt schwarz. Mhm. Und ich habe damals gedacht, ja, okay, jetzt am Anfang dürfen sie ja offiziell noch nicht arbeiten und wenn sie jetzt 5 bis 10 Stunden irgendwo arbeiten, aber die Frage ist halt, sind sie später dann in ein richtiges Anstellungsverhältnis gewechselt oder arbeiten die weiterhin schwarz? Die Statistik ist ja sehr negativ. Die Statistik sagt, die arbeiten alle nicht. Ich habe die Theorie, die arbeiten fast alle, aber schwarz.
Das heißt also, sie haben eine Erwerbseinkunft, wie auch immer die aussieht, und haben zusätzlich noch eine Einkunft über das Sozialsystem.
Ja, das ist meine Theorie und das macht irgendwie auch Sinn, wenn man denkt, man möchte seiner Familie so viel Geld wie möglich nach Hause schicken.
Hast du dafür Belege gefunden?
Ich habe keine Belege dafür jetzt, aber mein Mann, der ist ja Musiker und der hatte Kontakt mit einem Schlagzeuger, eben auch ein Flüchtling, und der hat ihn dann halt gebeten, das unter der Hand zu machen.
Also das wäre ganz persönliche Erfahrung.
Das wäre jetzt ein Beispiel davon. Das ist natürlich dann auch die Frage, machen die Arbeitgeber mit? Also kann man dann nicht die Schuld nur dem Flüchtling geben, ne? Weil das ist ja dann, der Arbeitgeber muss ja da mitmachen.
Ja, das ist ja die Frage halt, ob das dann auch vielleicht Arbeitsverhältnisse sind, wo die wirklich ausgenutzt werden. Also wenn man dann halt irgendwie so für 5 Euro pro Stunde irgendwas macht, wo jeder sagen würde, dafür kann ich nicht arbeiten, weil ich da meinen Lebensunterhalt gar nicht bestreiten kann mit dem Geld, ne?
Ja.
Ja, ja, jetzt kommen wir mal zur Antwortseite. Das heißt also, du sagst irgendwann, ich bin mit dieser ganzen Geschichte, wie sie im Fernsehen transportiert wird, nicht mehr einverstanden. Das sieht in der Realität anders aus. Ich habe da andere Erfahrungen gesammelt. Was kam denn jetzt für Rückmeldungen und über welche Kanäle kam denn das?
Also es kamen Rückmeldungen über die Kommentare, über E-Mails, die dann an meine E-Mail-Adresse, die ich dann auf meinem YouTube-Kanal angegeben habe, und halt auch aus meinem persönlichen Bekannten- und Freundeskreis haben Leute das Video gesehen und haben mich dann kontaktiert. Und also einmal muss ich sagen, die Leute, die mich persönlich kontaktiert haben, war ich wirklich positiv überrascht, dass ich eigentlich auch sogar von Bekannten, die links wählen, haben mir gesagt, danke für das Video, mach weiter mit den Videos, weil das Video eben eine Aufforderung zum Gespräch, zur Diskussion war. Und das war auch, unter dem Video kam das auch so. Also es gab wirklich, also das Video hat eine Like-Rate von 96%. Kann natürlich sein, dass das auch vom Algorithmus nur an Leute ausgespielt wird, die ähnlich denken. Aber ich meine, das Video hat halt jetzt auch eine 500.000 Aufrufe. Da ist es schon auch bei Leuten gelandet, die anders denken. Und selbst da haben sich die meisten wirklich konstruktiv geäußert. Also die waren zwar kritisch, aber haben halt dann ihre andere Meinung dargelegt, aber haben nicht irgendwie mich beschimpft oder... Das hat mir halt auch gezeigt, das macht schon einen Unterschied, wie man sich ausdrückt.
Ja, jetzt ist die erste Frage für mich wäre ja auch, in dem Moment, wo du dann Farbe bekennst und sagst, also ich sehe die Flüchtlingspolitik anders, als das in öffentlich-rechtlichen transportiert wird, in öffentlich-rechtlichen Medien, kommen dann solche Sachen wie, die ist jetzt aber Rechts-IBE, und zwar nicht rechts im Sinne von klassisch Rechts-CDU, sondern rechts im was ja immer dann schon synonym für Rechtsextremisten formuliert wird. Kam sowas?
Also das kam aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis zum Glück nicht. Aber natürlich kann es natürlich sein, dass es jemand gesehen hat und der mir einfach nicht geschrieben hat. Also dass sich vielleicht nur die Leute gemeldet haben, die das gut fanden, und die es nicht gut fanden, haben sich dann gar nicht gemeldet.
Ach, das heißt also, die wirklich diese negativen Kommentare erspart geblieben?
Also unter dem Video, also jetzt, ich fand es schön, es war zum Beispiel ein Freund von meinem Mann da, der komplett auf der anderen Seite steht. Der ist sogar auch der Meinung, dass Migranten kein Deutsch lernen müssen, weil wir können ja Englisch reden, Hauptsache man kann sich verständigen. Und das sollte jetzt auch kein Kriterium für eine deutsche Staatsbürgerschaft sein. Also so ist er halt eingestellt. Also man sieht, wir sind völlig gegensätzlich, weil ich schon denke, jemand, der nach Deutschland kommt, sollte Deutsch lernen. Aber wir haben uns dann wirklich 2,5 Stunden da über das Parteiprogramm der AfD unterhalten und sind da die Punkte durchgegangen und haben einiges einfach stehen gelassen, aber war wirklich freundschaftlich und friedlich. Und genau, wir werden uns vielleicht mal wieder treffen, um über Politik zu diskutieren. Es war auf jeden Fall interessant auch zu sehen, wie er denkt, was für Argumente er hat. Und mir ist tatsächlich das erspart geblieben, dass die Leute so gehatet haben.
Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich so eine positive Rückmeldung dann auch hören darf, weil in dem Moment, wo man sich tendenziell zur AfD bekennt, ist ja eigentlich einem schon der Sturm schon eigentlich vorprogrammiert. Also da kommt dann normalerweise so ein richtiger Sturm von Hassbotschaften ins Haus. Das hast du jetzt nicht mehr erlebt.
Das habe ich nicht erlebt, wahrscheinlich, weil die Leute das Video gesehen haben und auch gesehen haben, wie ich da hingekommen bin. Also das macht ja schon einen Unterschied, wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich bin übrigens AfD-Wählerin, anstelle, dass man über das Thema redet und sagt, aus den und den Gründen bin ich jetzt dazu gekommen, dass ich mich bei dieser Wahl dafür entschieden habe, die AfD zu wählen. Hm. Und ich meine, das Parteiprogramm hat 170 Seiten. Das ist auch nicht so, dass ich da mit allem 100% einverstanden bin. Über viele Dinge muss ich auch erst noch weiter recherchieren und muss mich da schlau machen und das auch so die verschiedenen Argumente mir da auch anhören. Also ich denke auch nicht, dass jeder AfD-Wähler zu 100% mit dem Parteiprogramm einverstanden ist, aber man wählt ja immer die Partei, die dem, wie man gerade selber denkt, am nächsten ist. Mhm. Und ja, über die Themen zu reden, finde ich immer besser, als nur zu sagen, ja, ich wähle die Grünen, ich will das so.
Wie gehst du denn damit um, dass zum Beispiel, ist ja gerade wieder ein aktueller Fall unterwegs, also dass zu einem ein Böhmermann zum Beispiel sagt, also wer jetzt also AfD wählt, der ist ja also quasi schon selber rechtsextrem. Na, hat er so, glaube ich, gar nicht direkt gesagt, aber ich glaube, das kam so ziemlich genau in der letzten Sendung rüber, die er da gemacht hat, über die rechten YouTuber. Diese Aussage AfD gleich rechtsextrem, was sagst du dazu?
Also erstmal muss man ja definieren, was ist überhaupt rechtsextrem. Für mich ist Extremismus ist auch immer mit Gewaltbereitschaft verknüpft. Und ja, ein Neonazi, der auf der Straße in Schwarzen zusammenschlägt, der ist definitiv rechtsextrem. Aber jemand, der die Migrationspolitik, wie sie aktuell läuft, kritisiert und sagt, wir müssen da einen differenzierten Blick drauf haben und wir können nicht alle reinlassen, das ist keiner, der für mich rechtsextrem ist. Ja, der steht wahrscheinlich rechts in der Politik, aber ich denke, man kann auch, wenn man jetzt sagt, ich wähle SPD, mir ist soziale Gerechtigkeit total wichtig, ist das jetzt gerade sozial gerecht, was hier in diesem Land abläuft? Auch aus der linken Perspektive darf man und sollte man die aktuelle Migrationspolitik hinterfragen. Deswegen ist das für mich nicht unbedingt ein Thema, was rechts zu verorten ist. Also wir sehen ja auch, Bündnis Sarah Wagenknecht ist auch kritisch, was die Migrationspolitik angeht. Man würde sie aber jetzt als Partei nicht als rechts einstufen.
Ja, das haben sie noch geschafft, dass das nicht passiert ist.
Ja.
Also du hast ja genau den Punkt genannt. Also die Zentrale für politische Bildung, Bundeszentrale für politische Bildung, also bpb.de im Internet, die haben es ja ganz klar rausgebracht. Also Extremismus ist der Hang zur Gewalt. Das heißt, entweder wendest du selber Gewalt an oder rufst zur Gewalt auf. Das ist das Kriterium für Extremismus. Und das Wort wird halt einfach falsch benutzt. Ne? Und das auch mit dem klaren Hintergrund, dass man über diese falsche Konnotierung dieses Wortes dann oder einer Neudefinition es einfacher hat, eine unliebsame Partei verbieten zu können. Das ist ja das, was wir gerade in der politischen Debatte sehen. Das heißt, also da werden alle möglichen Sachen zusammengerührt, die so nicht zusammenpassen. Und wie nimmst du denn jetzt zum Beispiel dieses Verbotsverfahren wahr? Also es wird ja immer von Gefährdung der Demokratie gesprochen. Wie siehst du das?
Also, wir haben ja eine deutsche Verfassung und ich sehe eigentlich, dass die Altparteien sehr vieles in den letzten Jahren, was in unserer Verfassung steht, nicht wirklich respektieren. Also hat man in der Corona-Zeit sehr deutlich gesehen, dass zum Beispiel friedliche Zusammenkünfte aufgelöst wurden und auch dann die Leute, die dort demonstriert haben, auch wieder in die rechte Ecke gestellt worden sind. Also ich denke, dass dieser Vorwurf, dass die AfD unsere Verfassung nicht respektiert, den sehe ich nicht. Ich denke, dass die AfD auch sehr oft diese Rechte eben gerade verteidigt. Und dann bei diesen Zitaten, die in diesen, also ich habe das ganze Gutachten ist ja auch noch gar nicht in Gänze oder wurde jetzt, glaube ich, teilweise veröffentlicht.
Aber ist komplett offen. Also der Cicero und News, also
die NUIS,
die haben das, ja genau,
NUIS. Ja, aber diese Beweise, die sind ja auch eh schon öffentlich. Also es gibt ja auch Webseiten, wo diese Beweise dann aufgeführt werden. Und wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehme, also zum Beispiel dieses Wahlrecht nach Abstammung. Das wird ja immer so rausgenommen, auch dass man, dass die AfD rassistisch ist.
Mhm.
So, wie ist es aber gemeint in diesem Zitat? Ich habe das mal genau nachgelesen. Da hat die Christina Baum, heißt sie, glaube ich, die hat eben gesagt, wir brauchen wieder das Wahlrecht nach Abstimmung, so wie es vor 2000 war. Was ist damit genau gemeint? Am 1. Januar 2000 wurde das deutsche Recht so verändert, dass jedes Kind, das in Deutschland geboren ist, automatisch deutsche Staatsbürgerschaft hat. Das war vorher nicht so. Und sie sagt eben, wir müssen wieder dahin, dass man nicht automatisch deutsche Staatsbürgerschaft bekommt, nur weil man hier geboren ist, sondern die Eltern müssen selbst deutsche Staatsbürgerschaft schon haben, mindestens einen Elternteil und nicht nur einen Aufenthaltstitel, der auch morgen enden kann. So, das ist für mich eine legitime Forderung, weil es war eben ein Gesetz, das vor 2000 so bestand, dann geändert wurde und jetzt mit der aktuellen Situation, dass eben so viele Menschen ins Land kommen, die hier auch Kinder bekommen, die dann automatisch, bis das Kind 18 ist, hier bleiben dürfen, einfach durch die Tatsache, dass sie ein Kind in die Welt gesetzt haben, finde ich das legitim, dass man das diskutiert, ob dieses Gesetz gerade zeitgemäß und richtig ist. Und dann zu sagen, sie ist Rassistin, da wissen wahrscheinlich die Leute gar nicht, dass dieses Gesetz damals geändert worden ist. Die sehen einfach Wahlrecht nach Abstammung und zack, Rassistenstempel obendrauf. Und so denke ich, muss man wirklich diese ganzen Zitate durchgehen und gucken, ist das wirklich rassistisch gemeint oder steckt da was anderes dahinter? Das erfordert auch viel Recherchearbeit und dass man sich vielleicht auch die Reden im gesamten Kontext anhört und nicht nur einen Satz aus der Rede rausnimmt. So viel Zeit hat der normale Bürger in Deutschland nicht. Die meisten Leute haben Vollzeitjob, haben Kinder, haben andere Verpflichtungen. Ich meine, wer kann sich bitte hinsetzen und stundenlang hier irgendwelche Sachen recherchieren? Man verlässt sich dann auf das, was in den Medien kommt und das ist dann teilweise halt verdreht. Und ja, so entsteht dann diese Meinung, dass die AfD demokratiefeindlich ist und verboten werden muss. Und für mich ist ein Parteiverbot an sich schon demokratiefeindlich. Also außer die Partei würde wirklich offen zu Gewalt aufrufen und würde diese Gewalt, man würde das auch schon sehen, also quasi, dass AfD-Leute hier durch die Straßen ziehen und Leute zusammenschlagen. Und also dann würde ich sagen, ja bitte, das ist ja kriminell, was hier abläuft. Aber das sehe ich eben nicht.
Ja, also es, man braucht es ja eigentlich auch gar nicht genauer begründen. Ansonsten müsste man sagen, die Verfassung, also das Grundgesetz wäre rechtsradikal, weil nämlich das auch dann, also die gesamte deutsche Rechtslage war so aufgebaut bis zu dieser Änderung, wie du es gesagt hast, dass nämlich das Abstimmungsrecht gilt. Ja, und das ist ja auch diese leidige Reichsbürgerdebatte, die ich mit Interesse verfolge, die wird in eine ähnliche Richtung geframed. Da sind also Leute, die berufen sich dann halt auf existentes Recht, ja, oder auf existentes Recht bis 2010 war das, glaube ich, in diesem Falle. Und dann gibt's dann dieses Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Rustag, ja. Und das war lange Zeit Rechtsprechung und plötzlich ist man dann rechtsextrem, wenn man sich darauf beruft, halte ich für eine sehr schwache Argumentation. Übrigens alle europäischen Länder machen das so, dass dieses neuerliche Recht, dass man, wenn man dort geboren ist, dann auch als, also die Staatsangehörigkeit bekommt, ist etwas, was aus den USA rüberkommt. Das ist aber auch geschichtlich begründet, weil die USA natürlich ein Staat ist, der eine sehr kurze Geschichte hat und dass dann so eine Rechtsform gewählt wurde, damit man da halt eine Klarheit in der Staatsbürgerschaft dann bekommt. Das macht aber keinen Sinn natürlich für alte europäische Staaten. Also das ist ja ein traditionelles Recht, was sämtliche europäische Staaten so benutzen. Deswegen jemanden da als rechtsextrem zu bezeichnen, ist aus der, also das ist Hanebüchen, könnte man sagen. Ja, das macht keinen Sinn. Genau. Das heißt also, du hast eigentlich eine sehr positive Rückmeldung bekommen zu dem, was deine politischen Äußerungen sind. Das heißt also, die Leute sind dir freundlich gegenüber gesonnen und das ist so ziemlich das Gegenteil, was viele andere erfahren, die in der gleichen Situation, also dann wirklich wird dann Schimpf und Schande über die ausgegossen, ja, mit Pech und Schwefel werden sie da begossen. Wie erklärst du dir das, dass es bei dir anders war als bei den anderen?
Ich glaube, es ist deswegen so, weil das Video eben das Video war das erste Mal, dass ich überhaupt meine politische Meinung gesagt habe. Ich habe auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis überhaupt nicht über das Thema geredet. Und wer dann auf das Video gestoßen ist, der hat ja dann erstmal 10 Minuten gehört über mein Engagement in der Flüchtlingsarbeit. Und hat dann erst quasi den Switch auch nachvollziehen können. Also das heißt, nachdem man das Video sieht, kann man mich eigentlich nicht als Rassistin und als Nazi bezeichnen, wenn man das wirklich von vorne bis hinten anschaut. Und
das kann man rein objektiv nicht, aber wenn man böswillig dir irgendwelche Sätze da rausschneidet und dann die in einen falschen Kontext setzt, dann vielleicht schon, ne?
Das heißt also, schon, ja. Ja, ich denke, genau. Vielen Leuten wird einfach nicht zugehört. Also das ist dann einfach, die sagen 2 Sätze und dann werden sie unterbrochen und ja, also da kamen halt auch Kommentare von, also einerseits Erfahrungsberichte von anderen Leuten, die in der Flüchtlingsarbeit waren, die gesagt haben, deine Geschichte ist wie meine und ich kann das aber nicht sagen in meiner Familie. Ich tue da immer noch so, als würde ich SPD oder Grüne oder CDU wählen. Ich kann das nicht sagen, weil sobald man, aber dann denke ich mir auch, ja, ihr habt es ja auch noch nicht ausprobiert. Also vielleicht ist auch die Angst zu groß. Weil ich meine, ich habe es ja jetzt ausprobiert und es gibt halt viele Leute, die denken eigentlich ganz moderat und die, also man muss vielleicht auch mutig sein und einfach mal das Gespräch beginnen.
Ja, jetzt sind wir schon an einem Punkt, wo ich dir dann sozusagen die letzte Frage stelle. Was würdest du den Zuschauern mit auf den Weg geben wollen, wenn es um das Thema Mut geht, wenn es um das Thema geht, öffentliches Bekenntnis zu irgendetwas oder überhaupt jetzt zu der Debatte um Politik, AfD, was auch immer?
Also ich würde sagen, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Und wenn man vorgibt, jemand zu sein, der man eigentlich gar nicht ist, dann hat man auch keine authentischen Beziehungen. Also wenn ich nur gemocht werde, wenn ich Partei XY wähle, dann ist das für mich auch keine echte Freundschaft oder eine tiefe Verbindung. Und das muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob er dann auf gewisse Kontakte auch verzichten kann. Aber vielleicht wird es die anderen Kontakte vertiefen. Also wenn man sagt, ich bin jetzt einfach mal mutig, ich sage, wie ich denke, und von meinen 10 Freunden wenden sich dann 3 von mir ab, aber mit 7 habe ich vielleicht ein gutes und tiefes Gespräch, auch wenn man nicht auf der gleichen Wellenlänge ist, dann sind diese anderen Freundschaften dadurch tiefer und ehrlicher geworden. Und man hat vielleicht sogar auch noch was so gesellschaftlich vorangebracht, weil Menschen aufeinander zugehen und sich austauschen und man, auch wenn die Politiker das nicht schaffen, man zumindest auf einer privaten Ebene vielleicht einen Konsens findet oder zumindest Verständnis füreinander.
Nicole, ich danke dir sehr für diesen sehr positiven Einblick in einen Themenbereich, wo man sonst immer Düsternis und ganz schlimme Shitstorms vermuten würde. Und das ist doch eigentlich, das ist etwas, was den Leuten vielleicht ein bisschen Hoffnung gibt, dass sie dann doch sich mal stärker und offener an einer politischen Debatte beteiligen können.
Nicht mehr Politik verdrossen. Das ist das Motto.
Ich danke dir sehr. Ja, damit verabschiede ich dich auch gleich. Vielen, vielen Dank und wende mich an die Zuschauer. Liebe Zuschauer, wenn Sie meinen, dass dieses Interview es wert ist, dass das mehrere Leute erfahren, dann bitte gehen Sie live hin. Gehen Sie zu Ihrem Nachbarn und sagen, ich habe dein Interview gesehen, das ist bei Apolut gelaufen. Das war total toll, das hat mir gefallen. Gucken Sie doch mal nach auf apolut.net und dann vielleicht geht der Nachbar zu seinem nächsten Nachbarn und sagt das Gleiche. Das wäre total toll. Warum sollten Sie das tun? Weil wir auf den üblichen Leitmedien im Internet auch beschnitten werden. Das heißt also, wir haben große Schwierigkeiten, auf YouTube zu erscheinen, weil dort immer wieder Kanäle gesperrt werden aus den hanebüchsten Gründen. Und ansonsten finden Sie uns aber immer noch auf den sozialen Medien, die da wären. Das ist Telegram zum Beispiel oder X, ehemals Twitter oder Getter. All das finden Sie auf apolut.net, wenn Sie da mal nachschauen. Und dort finden Sie auch unsere Spendeninformationen. Wenn Sie meinen, dass es der eine oder andere Euro wert ist, dass der an uns gespendet und oder geschenkt werden könnte, dann schauen Sie dort nach, denn da finden Sie auch die entsprechenden Informationen dazu. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen, und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Apolut im Gespräch. Machen Sie es gut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.